Genau, und ihr hörtet jetzt noch Dexter, ein Heilbronner Beatproduzent, der gerne immer psychedelische Samples verwendet. Das vielleicht als Einstimmung auf euch.
Wie psychedelisch ist Jasper Robeck?
Ja. Denn ihr hört die Bagatelle immer noch hier live vom Radiocontainer, genau wie der ganze Tag live sein wird hier zu 30 plus 4 Radiotagen.
Im Rahmen des Kulturquartier Festivals. Es ist eine Matroschka, eine Sendung in einer Sondersendung in einem Sonderfestival.
Aber eine Matroschka ist keine Pandora-Büchse, das ist gut.
Richtig, aber die kleinste Matroschka, die ist jetzt ein Thema, was wir besprechen wollen, und zwar geht es um Milieuschutz. Ich muss sagen, mir hat sich dieses Wort vorher noch nicht vorgestellt, es war mir neu, aber es klang interessant. Und einer, der sich damit auskennt, ist Jasper Ruge von den Grünen im Erfurter Stadtrat. Hallo.
Hallo, ich bin sehr froh, hier zu sein.
Hallo.
Ihr habt im Stadtrat im August einen Antrag vorgelegt zur Prüfung von Milieuschutzgebieten in Erfurt. Erklär mal kurz, was hat es mit diesem Milieuschutz auf sich?
Milieuschutz ist sogenannt das Wort, was am einfachsten verständlich ist. Die ganzen Stadtplaner reden von sozialen Erhaltungssatzungen, da weiß dann wirklich niemand mehr, worum es geht. Ich glaube, die Feststellung ist, die, glaube ich, alle Menschen machen, Wohnen wird teurer und Wohngebiete entwickeln sich. Ich glaube, mit Gentrifizierung können viele Menschen sich was anfangen. Es geht darum, um quasi Verdrängung, darum, dass Menschen aus ihren angestammten Gebieten wegziehen müssen, einfach weil die Preise sich entwickeln und weil das Wohnumfeld sich anders entwickelt. Und Milieuschutz ist das Konzept, was quasi in der Stadtplanung dafür bekannt ist, um da ein bisschen einen Schutz der MieterInnen und des Gebietes, des Milieus quasi in einem Quartier vorzusorgen.
Was genau sich denn dahinter verbirgt, werden wir ja besprechen. Wie ist das denn das Thema oder speziell dieses Konzept zu dir oder zu eurer Fraktion gekommen? Also wieso jetzt und wie, weiß nicht, hast du es irgendwo anders mitbekommen oder wie kam das?
Wer mich kennt, der weiß, dass ich super gern in Erfurt wohne, hier schon seit 7 Jahren bin, aber ursprünglich bin ich aus Berlin hierher gezogen. Und wer den Berliner Wohnungsmarkt kennt, so wie ich ihn und so wie viele meiner FreundInnen ihn erlebt haben, der weiß, dass da die Kämpfe um Wohnraum noch ganz andere sind. Und das Konzept des Milieuschutzes ist eins, was zunächst auch schon vor 10 Jahren aus den wirklich großen Städten der Bundesrepublik irgendwie inzwischen auch in die kleineren übergewandert ist. Also Leipzig beispielsweise hat 2020 damit angefangen. Das ist eine Stadt, glaube ich, wo der Vergleich zu Erfurt anfängt, sich zu lohnen. Da haben wir 2020 6 Milieuschutzgebiete gehabt, die quasi auf den Weg gebracht wurden. Und 2023 waren 2 weitere in Vorbereitung. Und ab dem Punkt war das auch was, wo wir gesagt haben, wir brauchen das unbedingt auf der Tagesordnung, auch für Erfurt wieder. Und eine Anekdote erlaube ich mir noch. Ich habe vor 5 Jahren schon mal nachgefragt nach Milieuschutz und da wollte niemand in dem Stadtplanungsamt was davon wissen. Die haben mir erklärt, nö, das war's aus Berlin, wir wissen gar nicht, wie das geht. Und vor dem Hintergrund war das damals relativ schwierig und die Mehrheitsverhältnisse im Stadtrat haben sich natürlich jetzt auch geändert. Und das war unsere Chance und die wollte ich direkt nutzen dafür.
Ich musste mich auch erstmal erkundigen, Milieuschutz nochmal, was das sein soll. Ich habe mit Stefan Peter Andres gesprochen, der das seinen Studierenden hier in Delfar hoch und runter gebetet hat, diesen Milieuschutz, weil er das auch für wichtig fand. Du hast gesagt, große Städte, Kreuzberg hat Milieuschutz gehabt, Leipzig auf jeden Fall, Dortmund ganz massiv sogar. Da geht es sogar weiterhin, was eine Sache, die hier wahrscheinlich gar nicht möglich sein kann, bis Business Improvement und Housing Improvement, so die kleinen Sachen, wo praktisch Menschen, denen Immobilien gehören, sich da selbst einsetzen dafür. Ist hier nicht so denkbar in Erfurt, glaube ich. Hier gehört die Stadt, glaube ich, zu vielen Menschen mittlerweile, die nicht aus Erfurt kommen. Milieuschutz, was du gesagt hast, das finde ich nämlich total klasse. Du hast auch gesagt, es geht um soziale Geschichten. Es geht gar nicht so um Architektur unbedingt, alles drumherum. Es geht um soziale Sachen. Warum ist das in Erfurt gerade so wichtig?
Nee, ich glaube, wenn wir über Erfurt sprechen, dann hat Erfurt natürlich eine sehr, sehr weitreichende Geschichte. Und ich glaube, Erfurt hat eine wirklich sehr besondere Struktur, auch wie sich Wohnraum und Wohnquartiere entwickeln und wie sie strukturiert sind mit den Gründerzeitvierteln, mit den Blockhochhäusern, die wir im Norden und im Süden haben. und mit so, ich würde sagen, klassischen ArbeiterInnenvierteln auch, die wir haben. Und wenn man dann aus einer sozialen Perspektive auf Erfurt guckt, dann sieht man, dass die Stadt auch schon jetzt und schon vor 10 Jahren eine super krasse Entmischung mitgemacht hat. Das heißt, dass Menschen mit mehr Geld natürlich innerstädtisch wohnen und in den Quartieren, die quasi um die Altstadt drumherum sind. Das ist dann gerade die Krämpfervorstadt, das ist Ilversgehofen, die Johannesvorstadt, das ist im Zweifel auch noch das Brühl oder so. Aber schon da haben wir die Durchmischung, dass natürlich Menschen mit besonders wenig Einkommen, vor allem im Norden sind. Die haben da natürlich den Nachteil, dass sie viel höhere, also eine viel geringere Infrastrukturanbindung haben und viel mehr Aufwand haben. Quasi, wenn die Kinder zum Kino in die Stadt fahren müssen oder auf dem Schulweg viel größere Distanzen zurücklegen müssen, dass die Infrastrukturanbindung, was Schulen, was Kitas angeht, natürlich eine andere ist, Nahversorgung. Und die Idee von dem Milieuschutz ist, die Quartiere, wo es zum Teil noch Durchmischung gibt, die zu erhalten. Und das sehen wir in Ilversgehofen auch mit den verschiedenen unterschiedlichen Läden. Es geht aus meiner Sicht auch nicht nur darum, wie hoch ist die Miete, sondern es geht darum, wie ist das Umfeld, was für Läden habe ich da, wo migrantisierte Personen, wo ArbeiterInnen wohnen, wo aber auch Studierende, die irgendwann fertig geworden sind, jetzt gute Jobs haben, wohnen. Und das ist, glaube ich, was es sich lohnt zu erhalten, weil da auch gesellschaftliche Stabilität irgendwie dranhängt, wo sich Menschen nah sind, wo Austausch stattfinden kann zwischen wirklich sehr verschiedenen, diversen Bevölkerungsgruppen.
Warum ist denn das so wichtig? Also dass eine Bevölkerung irgendwie sehr divers und unterschiedlich ist. Man könnte ja auch sagen, wieso? Dann wohne ich halt neben lauter Leuten, die so sind wie ich, ist doch super, dann vertrage ich mich mit denen besser.
Meine persönliche Perspektive darauf ist, ich finde es langweilig, mit Menschen umgeben zu sein, die sind wie ich. Ich brauche es auch, dass ich quasi einen Austausch habe, aber es für die Gesellschaft betrachtet hängt da, wie eben schon gesagt, glaube ich, der Zusammenhalt mit dran, dass ich die Lebensperspektiven von anderen Menschen nachvollziehen kann und dass ich im Zweifel als ehemaliger Studi neben der Oma wohne und ihr beim Einkaufen helfe und es eben nicht eine Segregation irgendwie gibt, dass ich damit aufwachse, dass natürlich Menschen, die nicht so aussehen wie ich, in demselben Haus wohnen und dass da die Begegnung stattfindet und dass das Leben, was ja im Quartier auch da ist, davon irgendwie geprägt ist. Und aus städtebaulicher Sicht kommt natürlich hinzu, dass wir bestimmte Problemlagen auch einfach haben, wenn diese Durchmischung nicht da ist. Also ich rede ungern über Ghettoisierung. Ich habe meinen Stadtratsantrag mit ChatGPT geschrieben und dann muss ich den Begriff erstmal rausstreichen und durch einen passenderen ersetzen. Aber klar ist ja, es gibt einfach Problemlagen, wenn es Quartiere gibt, wo ganz, ganz viel Armut aufeinander trifft. Und das natürlich zu entzerren und dafür zu sorgen, dass soziale Hilfenetze irgendwie da sind, die funktionieren können, dafür brauchen wir durchmischte Quartiere.
Und ich hatte auch die ganze Zeit überlegt, warum die Grünen diesen Antrag stellen. Also nicht wegen dem, weil ich euch nicht das Soziale nicht absprechen möchte, sondern ich habe natürlich erst mal überlegt. Und dann ist mir auch diese 10-Minuten-Stadt zum Beispiel wieder eingefallen. Und Milieuschutz hieße ja aber auch zum Beispiel baurechtlich, dass auch wieder möglich ist, diese reinen Wohngegenden auch wieder aufzubrechen und zugemauerte Eckläden auch wieder vom Wohnraum zum Laden umzunutzen, was ja auch für ein Milieu sehr wichtig wäre, ne?
Ja, auf jeden Fall. Also Umnutzung ist, glaube ich, ein Thema, wo wir gleich nochmal drauf kommen. Da muss man gucken, was ist die richtige Umnutzung und was nicht. Aber klar, am Ende geht es um lebendige Quartiere auch und es geht darum, dass wir die Stadt weiterentwickeln, dass alle so und gut dort leben können. Genau. Und also ich würde von mir weisen, dass wir auch nicht, dass die sozialen Themen vernachlässigen. Das hast du auch nicht gesagt. Aber ich glaube, das ist was wirklich ein sehr grünes Thema gewesen ist. Und der Kampf um die Quartiere und den Zusammenhalt in den Quartieren, das ist was uns schon seit Jahren immer angetrieben hat, insbesondere auch in Erfurt.
Ich habe jetzt schon so ein bisschen verstanden, worum es geht. Und in meinem Verständnis ist ein Dreh- und Angelpunkt die Kohle halt. Wie viel kostet die Wohnung? Kann ich da wohnen oder muss ich halt wegziehen? So. Was kann denn jetzt, wenn so ein Schutzkonzept dann irgendwann, also jetzt geht es ja erstmal um eine Prüfung, werden wir dann auch noch gleich besprechen, was jetzt eigentlich so die nächsten Schritte sind, aber was steht denn da so drin in so einem Konzept, in so einer jetzt habe ich wieder vergessen, wie es eigentlich heißt, diese Satzung,
die soziale Erhaltungssatzung.
In so einer sozialen Erhaltungssatzung. Was sind denn Stellschrauben, an denen dann geschraubt werden kann, was jetzt nicht geht?
Das, wo wir bestimmt gleich nochmal drauf kommen, ist auch, wie, also für welches Gebiet wird was erlassen oder nicht. Aber die Instrumente, die quasi mit einhergehen, sind sehr verschiedene. Also wir müssen uns von der Hoffnung freimachen, dass wir die Miete deckeln können. Das wäre eine sinnvolle Maßnahme. Da warten wir alle drauf, dass der Bundestag das uns ermöglicht. Aber wir können was gegen die Verdrängung tun. Und insbesondere bei dem Thema Luxussanierungen, das kennt man. Also der Vermieter kommt, baut eine teure Widerspruchsanlage ein und damit schafft er die Möglichkeit, auch im Zweifel die Mieten sehr utopisch hochzusetzen, weil es eben dann entsprechende Ausnahmeregelungen davon gemacht werden. Wir hätten die Möglichkeit auch beim Thema Umnutzungen.
Was und das könnte man dann verbieten oder was?
Das wird genehmigungspflichtig. Also das heißt, dann muss der Vermieter kommen und sagen, ich will das und das machen und dann muss die Stadt sagen, das geht oder das geht nicht. Ich möchte aber gleichzeitig auch sagen, das gilt nicht für jede bauliche Änderung. Da muss man genau drauf gucken. Also vollkommen klar ist von Anfang an, niemals wird die Stadt verbieten können, und das soll sie auch nicht, dass notwendige energetische Sanierungsmaßnahmen gemacht werden. Das ist nicht Sinn der Sache. Es geht darum, dass wir natürlich für alle Menschen Wohnungen haben, die in einem guten Zustand sind, wo es sich reinregnet, wo das Fenster dicht ist, und das wird aber auch nicht in Frage gestellt, sondern es geht wirklich um, also ich nenne es Luxussanierungen.
Neu- und Umbau ist ja trotzdem auch möglich im Milieuschutz, aber was du gerade gesagt hast, ein interessantes Beispiel fällt mir da ein. Ich glaube, in Plagwitz war das ein Teil der Stadt, wo zum Schluss nicht mehr genehmigt wurde, dass große Wohnungen so kleinteilig umgebaut werden können, dass da eine WG nach der anderen entsteht und Studierende mittlerweile über 30 Euro pro Quadratmeter dort bezahlt haben. Also ist trotzdem auch ein Werkzeug, um zu sagen, nee, wir machen diese Stadt noch oder wir erhalten diese Stadt bezahlbar.
Auf jeden Fall. Und wenn man vielleicht den Schritt zurückgibt, es gibt, glaube ich, verschiedene Sorten auch von VermieterInnen. Es gibt, also man kann ja quasi im Sinne von einer Finanzialisierung des Wohnraums auch ein Haus als quasi Anlageobjekt betrachten. Und wenn man das macht, dann macht man in dem Haus Dinge an quasi Investitionen, die sich hinterher rechnen, mit denen man die Miete erhöht, aber nicht das, was die MieterInnen brauchen. Wir wollen ja dahin zurückkommen, dass es quasi VermieterInnen gibt, die sich um ihre Häuser kümmern. Das ist das, worum das geht. Und dass man sich dann wirklich um das, also dass alles funktioniert. Und das, wir kennen ja die ganzen Beschwerden von den Menschen, wo sich die Vermietungen nicht kümmern, wo man Mails schreibt, es kommt niemand zurück, am Telefon ist niemand erreichbar. Es geht auch so ein bisschen drum, die Möglichkeit zu bekommen, einen Einfluss darauf zu haben, was und wer quasi am Wohnungsmarkt in Erfurt das Sagen hat.
Wir machen eine kleine Musikpause und sprechen danach weiter. Mir ploppen unfassbar viele Fragen auf. Wir haben nur noch eine halbe Stunde, verdammt. Okay, gleich geht's weiter mit Jasper Rubeck zum Milieuschutz, aber vorher Musik.
So, jetzt habe ich schon drei Titel aneinander gemischt. Wird Zeit, dass wir wieder on-air mit dem Gespräch gehen. Ist euch denn warm oder ist euch kalt?
Heiß.
Heiß.
Das ist
heiß.
Super. Ich hab ja
das liegt an der Musik, oder? Sag ja.
Ja, na klar, voll. Du bist so hot.
Oh, da kommt die Sonne raus, siehst du?
Jetzt wird's völlig, jetzt wird's albern, ja.
Wir reden über Milieuschutz und eine Milieuschutzsatzung und Ideen, wie man Stadtentwicklungsprozesse verändern kann. Das tun wir mit Jasper Rubeck, der genau zu diesem Thema im letzten Stadtrat, ist es überhaupt der letzte gewesen? Im August halt.
Ja.
Ja, genau. Jetzt ist, ja, es war ja gerade eben noch August. Das fühlt sich schon so an wie Oktober.
Stimmt, ja.
Wir hatten es vor der Musik von halt den Werkzeugen, die so ein Konzept mit sich bringt. Und du warst da noch gar nicht zu Ende damit.
Genau, also neben der Möglichkeit, genehmigungspflichtig Luxussanierungen quasi durch die Stadt beeinflussen zu lassen, gibt es auch weitere Möglichkeiten. Das eine ist beim Thema Umnutzung. Und die Frage, inwiefern quasi Mietwohnungen zu Eigentumswohnungen umgewandelt werden können. Und das ist natürlich auch ein beliebtes Mittel, um natürlich aus der Wohnung quasi mehr Profit schlagen zu können. Ich will gar nicht sagen, das ist in jedem Fall böse. Aber auch das ist quasi was, was im Zweifel dann stärker reguliert werden kann durch diese Satzung. Und wo die Möglichkeit besteht, eben eine reihenweise, also dass ein ganzes Haus auf einmal von Miet- in Eigentumswohnungen geht, zu unterbinden und damit natürlich auch zu ändern, wer da im Zweifel drin wohnt. Und ein weiteres, mir sehr wichtiges Instrument, was sich daraus ergibt, ist die Möglichkeit von Vorkaufsrechten für die Stadt. Also wenn jetzt der Eigentümer kommt und sagt, wir nehmen das Haus und wir verkaufen das an Vonovia, Deutsche Wohnen, wer auch immer, dann könnte die Stadt sagen, nee, wir ziehen das Vorkaufsrecht. Und damit besteht, also kann quasi zu dem Preis, der quasi angeboten ist, die Stadt das Haus übernehmen. Wir wissen, das ist bei der Stadt selber gar nicht gut aufgehoben. Die wissen gar nicht, was sie damit anfangen sollen. Aber es ist möglich, auch gegenüber Dritten quasi das Vorkaufsrecht auszuüben und dann beispielsweise das Haus in den Bestand der Covo mit einzugliedern. Und wir wissen, dass die Covo auch in der Lage ist, das zu machen. Das ist, glaube ich, kein großes Problem. Und das ist jetzt zum Beispiel dann auch wiederum ein Vermieter, der in der Lage ist, auch die Sachen, die anfallen, zu bewerkstelligen und den Interessen der Mietern nach quasi sich um die Häuser zu kümmern.
Das klingt jetzt auch so antikapitalistisch, aber auch das ist schon gang und gäbe. Also Berlin, weiß ich, nutzt das in Halle. Wenn wir schon bei vergleichbaren Städten sind, wurde das auch schon gemacht, ne?
Ja, das ist ein längerer Prozess. Es muss auch gar nicht dazu kommen. Also es gibt die Möglichkeit, im Zweifel eine sogenannte Abwendungsvereinbarung zu schließen mit den jeweiligen Eigentümern oder neuen Eigentümern. Und in dem Falle würden quasi Bedingungen definiert, unter denen quasi die Häuser entsprechend weiter stehen. Und wenn diese Abwendungsvereinbarung gezeichnet wird, haben wir quasi zumindest die Garantie, dass bestimmte Sachen nicht passieren, bei den neuen Eigentümern.
Ihr habt nun drei Stadtteile in den Fokus genommen. Du hattest es schon gesagt, Ilversgehofen, Johannesvorstadt und Krempfer Vorstadt. Warum denn genau diese drei?
Naja, ich glaube, wir waren ja am Anfang, kamen wir aus der weitreichenden Geschichte von Erfurt und von der Tradition irgendwie der verschiedenen Quartiere in Erfurt. Und ich glaube, gerade Ilversgehofen und die Krempfer Vorstadt und auch, glaube ich, insbesondere der untere Teil von der Johannesvorstadt, die sind halt, waren Arbeiterquartiere. Und da haben wir jetzt immer noch sehr verschiedene Gruppen, Milieus, die dort wohnen. Wir haben da, glaube ich, auch sehr viele migrantische Communities, die dort eben auch mit wohnen. Und deshalb ist da aber auch der Druck mit am höchsten von dieser Verdrängung. Wir haben erlebt, jetzt, wenn ich an Ilversgehofen denke wer am Ilversgehofener Platz aussteigt, der hat gesehen, wie sich da aus Brachflächen Wohnhäuser und der neue schicke Rewe, also all das entwickelt hat. Und das ist natürlich was, was Erfurt gebraucht hat. Also das Brachliegen von Fläche, das ist städtebaulich auch nicht gut. Aber das ist jetzt der Zwischenweg, wo man irgendwie sagt, wir wollen eine Entwicklung, aber eine kontrollierte und eine, die nicht zulasten der Menschen geht, die jetzt schon in dem Quartier wohnen.
Aber auch das war ja schon mal das erste Ausrufezeichen einer Gentrifizierung, ne? Darf man auch nicht vergessen.
Das ist richtig.
Der Norden wurde vergessen, die Subkultur ist rausgezogen, so wie in vielen Städten sind dann natürlich auch, ich sag mal, die Immobilienmenschen auch aufmerksam geworden, ne? Und dann wurde auf einmal diese Brache, die ewig brach liegt, auf einmal bebaut. Das sind ja auch Gefahren, die dann dahinter
laufen. Auf jeden Fall. Und wir haben ja beispielsweise in Ilversgehofen auch ganz, also die anderen Pioniere, die bei einer klassischen Gentrifizierung da sind. Also wirklich eine große Kulturlandschaft, wenn ich ans AJZ, ans Klanggerüst denke, ans Veto, was da ist. Und also das führt natürlich dazu, dass viele Menschen Lust haben auf dieses Quartier und dass aber gleichzeitig auch das Interesse und der Verdrängungsdruck steigt. Und also am Ende werden nicht nur die Menschen verdrängt, sondern im Zweifel auch die Kultur, die an so einem Ort ist.
Nun fand die Debatte im Stadtrat statt. Ich habe mir das mal angeguckt. Es gab ja durchaus Befürworterinnen für die Idee, aber auch kritische Stimmen von CDU und AfD vor allem, die gemeint haben, das ist völlig unnütz und das ist nicht das richtige Werkzeug und es ist überhaupt viel zu viel Bürokratie, die dann kommt und das Teure an der Sanierung, das sind Bundesvorschriften und eben diese energetische Sanierung, die ja die Grünen auch wollen und lauter so. Am Ende gab es eine Abstimmung, die dafür sich ausgesprochen hat, das zu machen, eine knappe, aber es war eine positive. Wie nimmst du denn quasi den Rückenhalt im Stadtrat wahr?
Naja, wenn wir gucken, auch nach den neuen Mehrheitsverhältnissen, die sich irgendwie ergeben, mit einer CDU, die jetzt quasi im Rathaus sitzt, mit Andreas Horn, der jetzt OB ist, dann hat sich natürlich die Frage gestellt, inwieweit können wir linke soziale Projekte genauso fortführen, wie wir es davor gemacht haben. Aber gleichzeitig hatte ich den Eindruck, beispielsweise auch die SPD-Fraktion hat sich da geändert und anders positioniert. Im letzten Stadtrat wäre es wahrscheinlich nicht denkbar gewesen, dass wir Milieuschutz gemacht hätten. Das wäre wahrscheinlich an der SPD gescheitert. Und ich bin sehr dankbar für diese neue Fraktion mit all ihren Schwierigkeiten, dass sie da klar an unserer Seite stand, gemeinsam mit der Linken und mit der Mehrwertstadt und dass sie uns gemeinsam hinter dieses Projekt stellen konnten. Und dass, glaube ich, auch klar sein wird, dass in der weiteren Umsetzung der Rückhalt da ist, dass wir die Finanzierung für die Untersuchungen, was auch immer, mit sicherstellen. Und wenn ich auf die weiteren Fraktionen des Stadtrats blicke, dann, ich glaube, ich wünsche mir eine CDU, deren größtes Problem Bürokratie ist. Also gesamtgesellschaftlich, wenn wir dahin zurückkämen, dann würde uns allen ein bisschen besser gehen. Deshalb nehme ich das, was die CDU da an Kritik vorgebracht hat, glaube ich, kann man gut annehmen und kann man gucken, inwieweit man dafür sorgt, dass es eben nicht ein Bürokratiemonster wird, sondern was ist, wo es quasi klare Regeln gibt, die so niedrigschwellig wie möglich umgesetzt werden. Und tatsächlich, das hat mich ein bisschen verwundert in der Stadtratsdebatte, wir wissen noch gar nicht, wie viele Stellen es am Ende braucht, um da irgendwas umzusetzen. Und auf jeden Fall wird kein Mitarbeiter der Stadtverwaltung da anfangen, durch die Quartiere zu laufen, Untersuchungen anzustellen. Das wird regelmäßig durch Büros gemacht, die darin erfahren sind. Und deshalb, glaube ich, ist die Sorge da erstmal, glaube ich, eine, die geringer ist als vorgebracht. Und also, dass die AfD-Fraktion keine Lust auf soziale Projekte hat, das wussten wir schon immer. Besonders perfide fand ich natürlich das, und da haben sie sich, glaube ich, verplappert und offengelegt, dass sie sagen, naja, wer die Miete nicht bezahlen kann, soll halt woanders hinziehen oder eine Ausbildung machen, um mehr zu verdienen. Das ist natürlich ein Menschenbild, was sie zeigen. Und einer der Gründe, also warum sie auch von ihrer Ideologie her kein Partner für niemanden, für keinen Demokraten sein sollten.
Das eine ist ja der Rückhalt im Stadtrat, quasi im politischen Parlament. Das andere ist das Zusammenspiel zwischen Stadtrat und Stadtverwaltung. Das ist oft, geht es nicht ganz glücklich miteinander einher. Also ein politischer Wille ist da, aber die Umsetzung ist dann manchmal schwierig. Also das habe ich zumindest schon bei verschiedenen Projekten so beobachten können. Und bei diesem Punkt gab es ja auch eine Stellungnahme der Stadtverwaltung, die gesagt haben, inhaltlich yes, super, ja, finden wir gut, wollen wir machen, aber Geld und Personal, das sind am Ende immer so die Knackpunkte. Bitte gebt uns Zeit, erstmal die zu suchen und dann können wir es ja machen. Darauf seid ihr nicht eingegangen, sondern habt gesagt, nein, wir wollen den Antrag in ursprünglicher Form so abstimmen lassen. Warum und was ist denn jetzt? Also jetzt soll die Stadtverwaltung Sachen machen, aber wenn sie es nicht kann, dann verschleppt sie es ja auch. Oder wie ist es?
Naja, dass die Verwaltung sagt, Personal und Finanzen, das ist das übliche Spiel. Und wir haben bei allem, was wir tun in der Stadt, immer einen Finanzierungsvorbehalt und nie können wir natürlich Dinge umsetzen, wenn kein Personal da ist. Deshalb fanden wir das unsinnig, das nochmal in diesen Antrag reinzuschreiben. Das ist am Ende einfach eine billige Ausrede, um Dinge nicht zu machen. Ich glaube, wir müssen gemeinsam dann daran arbeiten, dass es Lösungen gibt. Zunächst geht es ja darum, dass wir im Büro beauftragen, diese Voruntersuchung zu machen. Das ist der erste Schritt. Da müssen wir gucken, ob die rechtlichen Voraussetzungen für jedes dieser Quartiere auch sofort vorliegt. Und das heißt, im Prinzip bräuchte es jetzt nur das Personal, was dieses Büro beauftragt. Und natürlich macht das natürlich auch Arbeit, ein Büro zu beauftragen, aber das ist, glaube ich, was anderes, als wenn irgendwer in der Stadt jetzt anfangen muss, eine Satzung selber zu schreiben. Das heißt, bei dem Step, wo wir jetzt sind, der Voruntersuchung, sehe ich das Risiko nicht. Und was die Haushaltsmittel angeht, hat das Stadtplanungsamt durchaus Geld für Gutachten und so weiter. Das machen sie bei allen möglichen anderen Sachen ja auch. Und wenn nicht, ist es ja auch was, wo wir politisch jederzeit das Geld reinstecken können. Wir haben im Erfurter Haushalt das Problem, dass wir das Geld, was wir haben, nicht ausgegeben bekommen. Das ist also nicht, dass wir so knapp bei Kasse sind, dass wir uns das nicht leisten könnten, zumal es im Sinne der MieterInnen ist und einen entsprechend großen Einfluss hat. Ich möchte aber das Stadtplanungsamt auch loben, weil sie haben nämlich sehr klar gesagt, das ist auf jeden Fall interessant, wir wollen das machen, und sie haben auch mit ins Gespräch gebracht die Altstadt und die Andreasvorstadt mit zu betrachten. Und mit Perspektive auf die weitere Umsetzung wird es wahrscheinlich eine gesamtstädtische Untersuchung geben. Das heißt, deren Vorschlag ist, wir gehen nicht nur die drei Quartiere, die wir benannt haben, sondern sie wollen quasi die gesamte Stadt sich angucken und untersuchen, inwieweit die rechtlichen Voraussetzungen da sind. Das sind sehr abenteuerliche Methoden. Also da gehen Leute durch die Quartiere und schauen sich nach ganz, ganz verschiedenen Kriterien das an. Das geht nicht nur um die Miete und wie sich quasi Bodenwerte entwickelt haben. Das geht auch wirklich um die Zusammensetzung. Da geht es darum, wie viel Kultur ist da, wie viele Läden werden quasi, weiß ich nicht, von MigrantInnen mitbetrieben, wie es verteilt sich das, welche Einkommensgruppen wohnen in diesem Quartier, weil es eben um diese Diversität geht.
Das verstehe ich alles, aber was meint rechtliche Voraussetzung?
Wir müssen nachweisen, auch in der Voruntersuchung, dass tatsächlich dieser Verdrängungsdruck da ist. Erst wenn wir feststellen, wir haben wirklich ein reales Szenario, dass in 5 Jahren oder in 10 Jahren nicht mehr dieselben Menschen da wohnen wie jetzt. Und also für die Stadt besteht da natürlich auch ein Risiko. Also natürlich wollen wir nicht, dass Menschen aus ihren Quartieren verdrängt werden. Aber wenn es denn passiert, müssen wir im Zweifel an ganz anderen Stellen in der Stadt neue Kitas bauen, neue Schulen bauen, müssen wir die Verkehrserschließung ändern. Das ist super teuer. Das heißt, auch aus dieser Logik heraus hat die Stadt ein super hohes Interesse daran, dafür zu sorgen, dass eben keine großen Verdrängungseffekte stattfinden.
Was mir die ganze Zeit schon unter den Nägeln brennt, so, weil Iversgehofen, Johannesvorstadt, dazwischen liegt noch der Johannesplatz. Und Herbert Narski ist ja auch von den Grünen, ist ja der Ortsteilbürgermeister. Warum ist das nicht mit einbezogen worden? Weil gerade dort sieht man ja eigentlich wieder ganz tolle neue Townhouses entstehen, die vom Prinzip her dort auch ein soziales Gefüge durcheinander bringen.
Ja, naja, wenn wir erstmal zurückgehen, dann haben wir den Antrag relativ offen formuliert. Also das Ziel ist natürlich, die Quartiere in Erfurt, alle, die von Verdrängung bedroht sind, sich anzugucken und zu gucken, was da gemacht ist. Wir haben jetzt gesagt, weil das oft ja schwer ist und je mehr man möchte, desto schwieriger wird es einem gemacht, dass wir in diesen drei Quartieren, wo, glaube ich, das auch mit Zahlen unterlegt ist, dass da ziemlich klar ist, dass wir da anfangen wollen. Und innerhalb der gesamtstädtischen Untersuchung guckt man sich das an. Ich würde nicht ausschließen, dass es auch für den Johannesplatz auf jeden Fall eine Option sein kann. Gleichzeitig von den Sozialdaten, die man, glaube ich, hat, könnte es auch sein, dass da schon ein relativ großer Teil an Entmischung irgendwie stattgefunden hat. Das muss man sich dann genau angucken.
Spannend.
Total spannend, und ich hoffe, dass wir das weiter begleiten werden mit dem Radio. Ich finde das, klar, voll spannend. Weil das ist ja auch meine Stadt. Also ich kriege das ja in Krämpfer Vorstadt, also ich kriege es ja bei mir im Viertel mit, wie schwierig das langsam wird. Auch wie die Infrastruktur, eine Sozialinfrastruktur durch Neubauten auch eigentlich an ihre Grenzen gerät, ja, was auch wieder teuer wird für die Stadt.
Jasper, danke, dass du für heute hier warst und dass du dich diesem Thema so annimmst. Wir sprechen bestimmt bald wieder darüber, vielleicht wenn das Gutachten losgeht oder vielleicht wenn es dann zu Ende ist, wie auch immer. Was meinst du denn zeitlich?
Ich möchte, das ist mein ganz klares Ziel, dass wir im nächsten Sommer zumindest die Ergebnisse aus der Voruntersuchung da haben.
Oha.
Und die Perspektive muss sein, dass quasi über die Sommerpause im Zweifel auch die Satzung erarbeitet werden kann, damit die dann im Stadtrat kommt und entsprechend beschlossen werden kann. Das heißt, Ende nächsten Jahres, das ist ein ambitionierter Zeitplan, würde ich gerne da sein, dass wir mehr wissen.
Vielleicht laden wir auch das Stadtplanungsamt mal dazu ein. Ich habe Jasper auch schon gesagt, auch schon gehört, ist gerade sehr zugänglich für solche Themen. Mal sehen. Also spannendes Thema auf jeden Fall.
Aber für heute erstmal danke. Mit Jasper Rubeck von den Grünen aus dem Erfurter Stadtrat haben wir über Milieuschutz gesprochen. Danke dir.
Ja, sehr gerne und immer wieder gern.
Tschüss.